Herzlich willkommen zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Ja, heute, wie ihr hört, wieder mal allein. Der liebe Dirk ist weiterhin in Urlaub, lässt sich wahrscheinlich die Sonne auf dem Pelz brennen. Ihm sei es gegönnt und ja, wir haben ja hier in Deutschland auch Glück. Das Wetter in Hamburg kann man sagen, schon Königswetter, fast 20 Grad. Also von daher kann man durchaus sagen, mir geht es eigentlich auch nicht schlecht. Ich hoffe, euch auch nicht. Und den Börsen ging es zumindest bis heute. Ich nehme am Donnerstag, den 20. März auf. Auch gar nicht so verkehrt. Wir haben jetzt natürlich schon so ein bisschen den Zu- oder Vorgriff auf den morgigen Verfallstermin. Am Freitag, den 21. März. Und da sieht man hier und da dann doch die ein oder anderen Gewinnmitnahmen, beziehungsweise den DAX dann eher in Richtung 23.000 Punkten entschwinden. Wobei man aber sagen kann, man kann nicht meckern, wenn man überlegt, dass wir eben seit Jahresbeginn gute 15% vorne liegen, dann ist das durchaus eine hinnehmbare und annehmbare Performance, die sich mit deutschen Aktien hat erzielen lassen. Bei den amerikanischen Aktien sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir gerade bei den großen Technologiewerten ja in den letzten Wochen eher hängende Flügel gesehen. Das heißt also, die einstigen Highflyer, die Magnificent Seven-Werte, sind eher zur Ruhe gekommen, haben im Endeffekt konsolidiert, was natürlich auch mal ganz notwendig war. Aber da gehe ich natürlich zum Teil später drauf ein, weil ihr könnt euch vorstellen, natürlich ist Nvidia heute dabei. Diesen Spoiler kann ich schon machen, nachdem man hier die GTC 2025-Konferenz abgehalten hat und der Markt da so ein bisschen verhalten drauf reagiert hat, seid ihr natürlich vielleicht gespannt, wie ich darauf reagiere, beziehungsweise was meine Meinungen zu diesem Event sein könnten. Ansonsten aber jetzt im ersten Teil natürlich nicht der Überblick über die Unternehmen, sondern ich schaue mir mal an, was so an Themen in der vergangenen Woche wichtig waren. Und da haben wir natürlich die Notenbank-Sitzung. Ganz klar als erstes Thema, gerade frisch gestern am Mittwoch reingekommen, die amerikanische Notenbank-Sitzung. Jerome Powell hat nicht an der Zinsschraube gedreht. Man hat die Zinsen in den USA gleich gelassen. Aber man hat halt auch nochmal darauf hingewiesen, dass man die Gesamtsituation beobachten wird. Gut, was soll eine Notenbank auch anderes machen? Die wird sich dann sicherlich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und entsprechend an der Seitenlinie stehen, sondern wird natürlich schauen, wie sich die weitere Entwicklung gerade bezüglich der Konjunkturentwicklung und natürlich auch der Inflationsentwicklung darstellen wird. Und das ist ganz spannend. Die Fed hat nochmal darauf hingewiesen, dass man für die vergangenen zwei Jahre relativ zufrieden ist mit der Entwicklung in den USA, dass man also ein robustes Wirtschaftsumfeld vorfindet, also eigentlich ja ganz weit weg von möglichen Rezessionsgefahren. Der Arbeitsmarkt zeigt sich robust, die Wirtschaft insgesamt eben auch sehr solide. Und auch mit der Inflationsentwicklung ist der amerikanische Notenbankvorsitzende zufrieden, hat gesagt, man bewegt sich in die Richtung von eben den avisierten 2% und kann dadurch auch wieder etwas mehr. Und jetzt kommt es halt ganz wichtig, in diesem Jahr überlegen, vielleicht nochmal die Zinsen doch zu senken. Das heißt also, zwei Zinsschritte sind jetzt so ein bisschen in der Diskussion, aber sie sind nicht angekündigt. Also hier muss man ganz klar sagen, er hat eben darauf hingewiesen, man beobachtet natürlich die wirtschaftliche Situation, hat die ein oder anderen Bedenken eben auch gerade diesbezüglich der Tarife, also der Sonder- oder Strafzölle und der amerikanischen Außenhandelspolitik. Da muss man natürlich zum einen sehen, was das für Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung in den USA auf der einen Seite haben wird, als auch natürlich auf der anderen Seite, wie sich die Inflationsentwicklung darstellen wird. Und genau dieses Tandem gilt es dann zukünftig einfach vernünftig zu fahren und auch in der Waage zu halten. Und demzufolge hat man hier so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, die Politik mal wieder, das wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass Ansatzes gefahren. Also Zinssenkungen in Aussicht gestellt, für möglich gehalten, aber im Endeffekt nichts Genaues gesagt. Bei der EZB in der vergangenen Woche sah es anders aus, da bin ich zwar auch schon mal kurz drauf eingegangen, aber ich habe das nur dahingehend kurz erwähnt, weil wir ja diesen Podcast ja aufgenommen hatte, als sozusagen die EZB-Sitzung noch bevorstand. Die EZB hat reagiert, hat die Zinsen gesenkt, das war auch nicht anders erwartet worden. Die Marktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass wir nochmal eine Zinssenkung von 25 Basispunkte sehen, also hat man auch geliefert. Man geht natürlich hier komplett den Weg, dass man weiterhin eine lockere Zinspolitik in der EWU fährt, um eben der Wirtschaft insgesamt Schützenhilfe leisten zu können. Man hat im Endeffekt noch darauf hingewiesen, dass zwar die Inflation über den 2% ist, dass man das aber nicht als wesentlich störend ansieht und auch nicht Gefahren einer möglichen Inflationsbeschleunigung sieht. Also von daher hier im Westen nichts Neues, um so zu formulieren. Dafür vorgestern war Bank of Japan mit einer entsprechenden ebenfalls Nicht-Aktion. Das heißt also auch da von Seiten der japanischen Notenbank keine entsprechenden Zinsaktionen. Man hat eben auch darauf hingewiesen, dass man die Wirtschaft eben beobachtet, dass man da nicht so zufrieden ist. Also man sieht, auf sehr, sehr niedrigem Niveau kann sich die japanische Wirtschaft zumindest mal stabilisieren. Man hat so ein bisschen Befürchtung, dass ein anziehender Yen die wichtige Exportwirtschaft in Japan nachhaltig negativ beeinflussen könnte und dass man deswegen eben sehr, sehr vorsichtig agieren wird und dahingehend dann halt nicht zu schnell an der Zinsanhebungsschraube drehen wird, sondern da eher abwartende Haltung einnimmt. Aber man hat avisiert, dass man in diesem Jahr noch mal aktiv werden würde, wenn es eben das Gesamtumfeld zulässt. Also man sieht hier die andere Richtung als die US-Fed, aber eigentlich die gleichen Aussagen. Die Bank of England, die wird heute tagen oder hat heute getagt am 20. und auch die Schweizer Nationalbank. Hier vielleicht nur mal ein kurzer Abriss. Die Schweizer Nationalbank, die möchte die Zinsen um 25 Basispunkten absenken. Die Bank of England, soweit ich das jetzt noch gesehen habe, hat keine Zinsmaßnahmen avisiert, also von daher muss man schauen, wie sich das darstellt. Also man sieht schon ein sehr, sehr breites Umfeld, wenn man es so will. Die einen Notenbanken heben den Zins an, die anderen senken ab, die dritten bewegen sich gar nicht. Also hier hat man so ein bisschen den Eindruck, dass wir wieder zur anführungsstrichen Normalität langsam zurückkommen. Das, was wir in den letzten Jahrzehnten vor der Finanzmarktkrise auch vorgefunden haben und nicht dieses klassische Acting in Concert. Das heißt also, dass hier alle Notenbanken zusammen agieren und man gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann, was machen die da eigentlich, sondern ein Abwertungswettlauf dann eben bei den Währungen ja lange Zeit zu sehen war. Das Thema scheint zumindest mal erst oder vorerst vom Tisch zu sein. Ich habe schon bereits gesagt, die amerikanische Konjunktur wurde am Wochenende zumindest mal avisiertermaßen in die Rezession geschickt. Der US-Präsident Trump hat am vergangenen Wochenende darauf hingewiesen, dass die Gefahren einer möglichen Rezession in den USA gegeben sein soll. Wobei man hier auch nochmal ganz klar sagen muss, das Bild, ob es eine Rezession oder das konjunkturelle Bild, ob es zu einer Rezession in den USA kommt oder nicht, wird ja per Deklaration von dem US Research of Economics oder US Bureau of Research entsprechend rausgegeben. Das heißt also, hier guckt man sich die Gesamtgemengelage an und bewertet diese zum Beispiel anhand von Konsumverhalten, Immobilienmarkt, entsprechende Wirtschaftsindikationen natürlich, Inflationsentwicklung und dergleichen und leitet eben aus diesen verschiedenen Parametern und Variablen dann eben ab, ob die amerikanische Konjunktur in einer Rezession ist. Hier nochmal der Hinweis, ich glaube, ich habe es vielleicht an dieser Stelle auch schon des Öfteren mal gesagt, in Europa ist es anders. Hier werden eben 2 bzw. 3 Rückgänge des Bruttoinlandsprodukts jeweils herangezogen und dann definiert man das sozusagen per, ja, entsprechenden Rückgang, dass es eine Rezession ist. In den USA, wie gesagt, wird das Ganze von dieser Behörde oder von dieser Stelle entsprechend untersucht und dargestellt. Also da sieht man auch wieder, ich glaube, dass hier einfach der amerikanische Präsident schon so ein bisschen vorgebaut hat und einfach schon mal darauf hinweist, dass natürlich die ganzen Maßnahmen, die jetzt da ergriffen werden, erstmal zu einem, sage ich mal, wirtschaftsentschleunigenden Aspekt oder Faktor führen könnten, der dann eventuell eben zu einer Rezession führen könnte, aber nicht führen muss. Vielleicht sollte man das so formulieren und dass sich diese Aussage dahingehend darauf bezieht, dass man hier schon mal vorbaut und dann immer sagen kann, wenn der Fall eintritt, habe ich euch doch gesagt. Also vielleicht in dieser Form ist die Einordnung zu sehen, obwohl man eben auch bei vielen Unternehmensdaten, gerade aus dem Konsum- und Einzelhandelsbereich in den USA, sieht, dass also die Konsumfreudigkeit noch lange nicht zurückgekommen ist. Wir haben also doch hier und da eben Zahlen, Daten, Fakten gesehen, die darauf deuten lassen, dass eben Joe Sixpack und Jane Doe nicht bereit sind, derzeit stärker eben ins Portemonnaie zu greifen und zu konsumieren, sondern hier auch sehr selektiv vorsichtig vorgeht und man dahingehend das durchaus bei den einzelnen Zahlen von den Unternehmen bereits sieht. Auch eine weitere Nachricht, die relativ frisch, zumindest in dieser Woche, war die Verabschiedung des deutschen Sondervermögens über 500 Milliarden Euro durch den Bundestag. Das ist nach längeren Debatten dann tatsächlich, ich glaube, es war auch am Dienstag, entsprechend durchgewunken worden. Jetzt muss noch der Bundesrat darüber entscheiden, ob es eben zu einer notwendigen Grundgesetzänderung kommen darf und wird. Dürfte aber prinzipiell erstmal eine Formalie sein. Auch das Bundesverfassungsgericht hat Eilanträge abgewiesen, wobei natürlich die Situation, das muss man einfach mal so darstellen, derzeit schon sehr skurril ist. Der alte Bundestag, der ja eigentlich durch die Wahlen nicht mehr in Amt und Würden sein wird, sondern der wird ja bald abgelöst, entscheidet sozusagen über die Zukunft von Deutschland mittels eines Antrages von dem zukünftigen Bundeskanzler, der wiederum auch noch nicht Bundeskanzler ist, also der ja auch erst dann sozusagen von dem neuen Bundestag entsprechend ja, bestätigt wird. Und ja, das ist natürlich eine sehr, sehr interessante Situation zu den politischen Einzelheiten an sich, wie man sich vorher positioniert hat und was man jetzt tut. Da enthalte ich mich einfach an dieser Stelle, weil ich keinen Politik-Podcast habe, sondern hier im Endeffekt ja nur die Finanzsituation beleuchte. Auf jeden Fall sind sehr, sehr wilde Blüten auch dahingehend entstanden durch dieses geschaffene Sondervermögen, haben eben einige Aktien, die werde ich mir in Teil 2 auch nochmal ansehen, sehr, sehr kuriose Kurskapriolen geschlagen, anders kann man es nicht sagen. Also man merkt auch hier, wir sind zumindest mal von einzelnen Indikationen gar nicht mehr so weit von so einer klassischen Top-Bildung eben weg gewesen. Das heißt also wildeste Spekulationen, wildeste Kursreaktionen, weil man eben angenommen hatte, dass eben viele Gelder aus diesem Bereich natürlich auch in den Wehretat gehen können. Das hatte man ja auch Land auf Land ab in den letzten Wochen immer wieder gesagt. Und dass das dann eben bei vielen Rüstungsaktien einfach zu entsprechenden Kurssteigerungen, teilweise eben auch dieser unnatürlichen oder beziehungsweise nicht der Norm entsprechenden Kursreaktion geführt hat. Ich kann an der Stelle nur sagen, ich hoffe, dass wir irgendwann mal zur Besinnung kommen und das Ganze mit diesen Aufrüsten und entsprechenden, ja, Säbelrasseln in den Griff bekommen. Es ist, denke ich mal, eher erstrebenswert, dass wir einen Frieden in Europa haben und dass wir im Endeffekt in der Ukraine schnellstmöglich einen Waffenstillstand und Friedenssituationen dahingehend schaffen können und herbeiführen können. Gehören immer zwei Seiten zu entsprechenden aggressiven, kriegerischen Verhaltensweisen. Also von daher hoffe ich mal, dass die Amerikaner und die mit den Russen in den Verhandlungen weiterhin da Erfolg haben werden. Aber das ist auch nur meine Meinung an dieser Stelle. Die Gelder sind zumindest mal schon avisiert. Europa wird aufrüsten. Das hatte man in den letzten Monaten ja in dieser Form bereits schon, ja, für sich zumindest mal angenommen. Ob das alles so sinnhaft ist, steht auf einem anderen Blatt. Wie gesagt, soll auch von anderen Podcast-Formaten besprochen werden, nicht von mir. Meine Meinung dazu habe ich gerade so teilweise zumindest mal kundgetan, aber ansonsten enthalte ich mich der ganzen Sache. Bei Rüstungsaktien muss auch jeder selber wissen, ob er da entsprechend investieren will oder nicht, ob man eben daran teilhaben will, dass eben Rheinmetall, Hensoldt und Renk entsprechend angestiegen sind und ob man sich dann sozusagen diesen Kursgewinn eben entsprechend in silberne Mütze oder bare Münze umsetzen will. Aber wie gesagt, das sind alles Dinge, die muss halt jeder für sich selber beantworten. Und das sind auch immer wieder Punkte, wo ich hier natürlich auch darauf hinweise, dass es mir nur per se um die Mechanismen geht, die an den Märkten gespielt werden. Das heißt, wenn eben solche Nachrichten rund um zum Beispiel Schaffung Sondervermögen über 500 Milliarden Euro entsprechend durchgewunken werden, was dann an den Börsen passiert, was dann, welche Branchen in den Fokus stehen. Und das sind eben dann eben auch zum Teil natürlich die Rüstungsaktien. Also das vielleicht nochmal zur Klarifizierung an dieser Stelle. Ansonsten würde ich vorschlagen, gehe ich mal in Teil 2 über. Habt da einige interessante Unternehmen mitgebracht. Auch schon mal ein kleiner Spoiler, es sind diesmal ein paar mehr. Ich habe 6 Unternehmen mit drin, weil diese Woche doch einige interessante Nachrichten über die Ticker gelaufen sind, die ich dann in dieser Form hier auch natürlich für euch verarbeiten will. Also bis gleich, macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Komma und dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und ich freue mich, dass ihr auch bis zum Teil 2 durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr von dem ersten Teil geschockt gewesen oder entsprechend negativ beeinflusst. Das ist natürlich nicht die Ursache bzw. der entsprechende Anspruch gewesen, sondern es geht halt nur darum, die Situation halt darzustellen. Wir gucken jetzt im zweiten Teil natürlich auch nochmal rein. Ich habe schon gesagt, Nvidia ganz, ganz wichtig mit der GTC 2025-Konferenz. Was ist das? Ja, aber kann man sich so vorstellen, als das Woodstock oder Jensen Huang hat eben selber gesagt, so ein bisschen als der Super Bowl der Technologiebranche, wird von Nvidia ausgerichtet und da gibt Nvidia dann so einen Einblick darüber, was das Unternehmen vorhat, was man bisher gemacht hat, ob man im Endeffekt mit dem Geschäftserfolg zufrieden ist, welche Innovationen, Neuerungen es gibt und so weiter und so fort. Da muss ich per mich persönlich sagen, sehr, sehr spannend, vor allen Dingen auch die Marktreaktion darauf. Jensen Huang hat eher nochmal ganz klar gesagt, dass eben KI ein Thema ist, was gekommen ist, um zu bleiben. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Also selbst die letzten Skeptiker so dürften jetzt an dieser Stelle auch zur Seite treten und sagen, okay, dieses Thema kriegen wir nicht mehr aus unserem Alltag raus. Was jetzt auch nicht schlecht ist, wenn man sich das Ganze von der positiven Seite ansieht, dann gibt es hier sehr, sehr viele Effekte, sehr, sehr viele Effizienzen, die einfach dem Menschen bei seinem täglichen Doing, bei seinem täglichen Arbeiten einfach auch entsprechend Erleichterungen schaffen können. Und das hat man halt auch dahingehend gesehen. Also es wurde natürlich wieder auf die Blackwell-Generation hingewiesen. Es wurde darauf hingewiesen, dass man an dem Blackwell-Ultra-Chip arbeitet. Das ist jetzt also sehr technokratisch. Sprich, dass man eben natürlich die Rechenleistung hochfahren will. Man hat einen neuen KI-Plattformansatz vorgestellt, Vera Rubin, das ist eine Wissenschaftlerin, deren Ehren Nvidia sozusagen jetzt hier diese neue Technologie dann eben nach benannt hat. Und das soll eben die Möglichkeit geben, dass Unternehmen auf diese Plattform zurückgreifen können, um eben KI-Anwendungen entsprechend laufen lassen zu können. Man muss sich halt vorstellen, das seht ihr, oder das habe ich an dieser Stelle in dem Podcast ja auch des Öfteren gesagt, dass man eben entweder die Wahl hat, als Unternehmen selber Geld in die Hand zu nehmen, wobei das wirklich richtig viel Geld ist, sich die entsprechenden hochwertigen Halbleiter kauft, die dann eben entsprechenden Serverfarm verbaut und dort sozusagen so eine Art komplizierte IT-Architektur schafft, damit eben diese KI-Anwendungen, die KI-Technologie dort laufen lassen werden kann, weil eben natürlich sehr, sehr viele Daten verarbeitet werden müssen, sehr, sehr viele Algorithmen gleichzeitig laufen, und das bedeutet eben, dass man dann natürlich eben auch sehr viel eben an Rechenleistung benötigt. Da gab es auch ein schönes Beispiel, was Jensen Huang ebenfalls nochmal angebracht hatte, und zwar im Punkt auf DeepSeek. Wenn man eben die aktuelle Technologisierung, die DeepSeek derzeit hat, im Vergleich zu dem setzt, was sozusagen die anderen ChatGPT, Gemini und wie die nicht alle heißen im Endeffekt haben, dann müsste halt DeepSeek nochmal 20 Mal mehr an Rechenleistung aufbauen, um eben entsprechend Lösungen herbeiführen zu können, die zum Beispiel die LLMs, also die Large Language Models von zum Beispiel OpenAI oder Alphabet, also Google, entsprechend derzeit zur Verfügung stellen. Und das zeigt eben auch nochmal, dass diese chinesische KI-Ansatz sehr abgespeckt ist. Ich habe an dieser Stelle auch schon mal darauf hingewiesen, es ist mir damals auch schon aufgefallen, dass ich teilweise den Eindruck hatte, dass da dass die Anwendbarkeit zwar okay ist, aber das, was als Ergebnis rauskommt, teilweise doch ganz weit unter dem liegt, was eben man von ChatGPT oder von den anderen KI-Anwendungen bisher in Erfahrung bringen konnte. Also von daher konnte man so ein bisschen diese Befürchtung, die die Marktteilnehmer hatten, erstmal entkräftigen und hatte dahingehend eigentlich schon mal einen ganz guten Aufsatz. Der Punkt ist aber, das Problem generell ist natürlich das, dass eben die Marktteilnehmer eine unheimliche Erwartungshaltung hatten. Also wenn man sich alleine die Schaubildgrafik anschaute, eben vor der Jensen Huang stand, dann hat man da schon das Who is Who der amerikanischen Unternehmen gesehen. Man hat da auch auf dieser Konferenz nochmal angekündigt, dass man zukünftig mit General Motors und mit Disney zusammenarbeiten wird. Da komme ich gleich nochmal speziell drauf zurück. Also man merkt schon, eigentlich ist die große amerikanischen Who is Who der amerikanischen Unternehmen bereits schon mit Nvidia verknüpft, verbandelt und hat dort entsprechend dann natürlich auch schon die Aufträge erteilt. Da fragen sich natürlich die Investoren, wie soll das Ganze weitergehen. Aber ganz wichtig auch nochmal für den Hinterkopf, wir sprechen nicht über eine lineare Fortentwicklung, sondern über eine exponentielle. Und wenn ihr in der Schule damals aufgepasst habt, dann genau, das sind so diese Kurven, die sozusagen so einer klassischen Fahnenstangen-Konstellation an den Börsen zur gleichkommen. Also wenn man sich zum Beispiel eine Steyr Motors mal einen Kurschart ansieht in den letzten Tagen, dann erkennt man diesen Anstieg. Das ist sozusagen exponentiell. Linear wäre dann sozusagen so eine klassische Kurssteigerung von, was ich, eine Pepsi oder sowas auf die letzten 30 Jahre bezogen. Und wir reden hier halt über, jetzt um den gleichen Bild mal zu bleiben, den Kursverlauf der Steyr Motor zum Wochenanfang. Also das vielleicht nochmal, damit man eben das bildlich vor Augen hat. Also hier geht es wirklich darum, dass je mehr Leistung man von einem KI-Modell einfordert, desto mehr braucht man eben an Rechenleistung. Und selbst wenn die Rechenleistung hochgefahren wird, braucht man aber mehr Token, mehr also mehr Plätze für diese Halbleiter, weil sozusagen die Rechenleistung zwar von den einzelnen Chips schneller laufen kann, man aber trotzdem das Netz dahinter braucht. Also früher ist das neuronale Netz, jetzt ist es sozusagen eben die IT-Architektur, die KI-Architektur, die dahinter ist, dass eben diese Speicher schnellstmöglich parallel laufen und dann sozusagen dadurch eben das, was eben wir als Mensch mit unserem Gehirn können, durch eben diese künstliche Intelligenz im Endeffekt auch ebenfalls dargestellt werden kann. Für mich eigentlich der größte Knaller, muss ich in dieser Form sagen, war tatsächlich der Punkt, dass man hier, also noch eher verniedlicht, die Robotics AI vorgestellt hat. Blue, ein kleiner Roboter, der während der Präsentation auf die Bühne gekommen ist. Und da sind wir auch schon bei der Kooperation mit Disney. Man will also, hatte tatsächlich einen hauseigenen Roboter vorgestellt, der aber nicht zukünftig von Nvidia, das hatte Jensen Huang auch nochmal dargestellt, zur Verfügung gestellt wird, sondern man hat den sozusagen als Haus, ja, Prototypen hergestellt, um eben zu zeigen, dass die Chips, die man für die Robotics AI zukünftig herstellt, also die Engine, die dahinter steht, dass man die eben auch bedenken will, dass man dort zukünftig ein Geschäftsfeld sieht. Und das macht es so spannend. Also hier ganz klar, nein, Nvidia wird kein Roboterhersteller, aber man wird eine sogenannte Engine zur Verfügung stellen. Also eine Engine kann man sich ungefähr da vorstellen, das ist wie beim Computerspiel zum Beispiel, so dieses grundlegende Frame, wo drin man sich bewegt. Euch ist vielleicht schon mal aufgefallen, wenn ihr mal den Kindern oder selber mal so einige Spiele aus einem bestimmten Genre gespielt habt, dann merkt man, dass da sozusagen alles eigentlich eher ähnlich ist. Und das kommt genau daher, weil natürlich irgendwann mal einer diese Engine gebaut hat, damit nicht jedes Unternehmen immer wieder neu anfangen muss. Man fängt dann nur so ein bisschen an, mit schmückenden Beiwerken rumzumachen und damit eben das Spiel sich von den anderen unterscheidet. Aber von der Funktionalität und von dem, was wie das Look und vieles ist es halt von der Engine her gleich oder ähnlich. Und so ist es dann eben auch, dass man hier jetzt sagt, also für die Robotics-Anwendungen wird man zukünftig eine Engine zur Verfügung stellen, weil ja die Anwendungen, also die Anforderungen an eine Roboter-Anwendung oder Robotics-Anwendung von den Unternehmen mal prinzipiell gleich sind. Da müssen also nicht jetzt, ich nenne jetzt mal einfach mal so ein paar Namen, was ich, Disney, Apple und Co. da loslaufen und sich jeweils dann eben eigene grundsätzliche Engines bauen, sondern eben Nvidia möchte dann eben diese AI, KI, Robotics Engine zur Verfügung stellen, damit die Unternehmen darauf zurückgreifen können, müssen wahrscheinlich dafür auch dann Geld bezahlen und das ist eben spannend. Also man merkt auch hier, Nvidia fängt so ein bisschen an, KI oder AI Ghost Cloud, wenn man so will, und also vielleicht AI as a Service möglich. Und das ist halt ganz, ganz spannend. Also deswegen finde ich die Unternehmung wieder weiterhin sehr spannend. Und ich denke, dass man hier perspektivisch noch einiges hören wird und dass auch im Endeffekt dann die Zahlen, die es zukünftig widerspiegeln. Wäre ganz wichtig, aber jetzt nicht losrennen und Nvidia kaufen, sondern das sowieso nicht. Ich gebe ja hier keine Kaufempfehlung ab, sondern das heißt nur, dass perspektivisch einfach noch zumindest mal das Unternehmen dahingehend Fantasie hat. Gucken wir auf das zweite Unternehmen, die Vonovia. Die habe ich auch mal mit reingenommen. Die kam dieser Woche mit Zahlen. Auch immer wieder ein Unternehmen, was von euch gerade bei den Marktupdate-Formaten sehr häufig an- und nachgefragt wird, weil natürlich, wenn man sich den Kursverlauf von Vonovia ansieht, dann sieht man hier in den letzten Jahren vor 2022 diesen Hardcore- und mäßigen Anstieg, der dadurch zustande gekommen ist, weil in Vonovia in den letzten Jahren massivst Immobilienbestand aufgebaut hat. Das Unternehmen hat derzeit, ich glaube, 540.000 Immobilieneinheiten. Also ist riesig groß in Deutschland und Österreich. Also das ist jetzt wirklich ein riesig, riesig großes Unternehmen. Und in Schweden, also Deutschland, Schweden und Österreich hat man 540.000 Wohnungseinheiten. Und die hat man halt sukzessive über den letzten Jahren eben aufgekauft. Dann wurden durch die positiven Entwicklungen an den Immobilienmärkten Zuschreibungen möglich. Man hat also den Wert insgesamt zuschreiben können. Damit hat sich der Unternehmenswert erhöht und die Aktien sind sozusagen dadurch wie eine Art Perpetuum mobile angestiegen. Das Ganze hatte sich so ein bisschen umgedreht, als eben die Zins- und Geldmarktpolitik in Europa insbesondere sich dann eben auch umgekehrt hatte und eben die Renditen gestiegen sind, beziehungsweise die Zinsen, die Bauzinsen natürlich insgesamt auch angestiegen sind, was jetzt nicht bei Vonovia direkt zu einer Problematik geführt hat, sondern die Immobilienpreise sind gesunken. Das heißt, der Konzern musste Abschreibungen vornehmen und hier kommen halt schon die nächsten beiden Knaller. Man hatte zum Beispiel in 23 alleine 6,75 Milliarden Euro abgeschrieben und im vergangenen Jahr nochmal 692 Millionen und das sind so ein bisschen diese Wermutstropfen, die man gesehen hatte, die drücken natürlich dann entsprechend aufs Ergebnis, weil wenn man was zuschreibt und das wieder abschreibt, dann ist das wirklich eine Belastung für das operative Ergebnis. Das heißt also, der Konzern hat per se mit seinem operativen Geschäft eben Geld verdient, also sprich im vergangenen Jahr hat das Unternehmen 1,8 Milliarden Euro bzw. 1,87 Milliarden Euro verdient und lag damit über den 1,7 bis 1,8 Milliarden, musste aber eben diese Abschreibungen vornehmen und dadurch hat sich das Ergebnis insgesamt eben reduziert. Und das ist eben nochmal ganz wichtig zu verstehen. Dennoch will man den Aktionären von dem eben operativen, erfolgreichen Geschäftsverlauf teilhaben lassen und hat die Dividende angehoben auf 1,22 von 90 Cent. Die Marktteilnehmer hatten hier im Vorfeld mit 1,19 gerechnet, also hier liegt man Schnäpschen oder 3 Cent über den Markterwartungen und das war zumindest schon mal ganz gut. Und auch insgesamt zeigte sich zumindest mal der CEO relativ zufrieden mit den Entwicklungen und wies darauf hin, dass man eben die Hausaufgaben aus den letzten Jahren gemacht hatte und natürlich auch zum Beispiel Instandhaltung in diesen ganzen, wie soll man sagen, Zweitrundenarbeiten im Endeffekt auch im Griff hat und dahingehend dann eben für die Zukunft ganz gut aufgestellt zu sein scheint. Rolf Buch hat eben insgesamt auch nochmal darauf hingewiesen, dass man sich für die Zukunft so positioniert hat, dass man eben agieren kann, aber nicht muss. Also sprich, wenn sich dann eben Opportunitäten ergeben, also größere Pakete von Wohnungen zum Beispiel oder eben ganze Unternehmen, dass man da natürlich dann Gewehr bei Fuß steht und die Möglichkeit hat, da dann auch entsprechend ins Tun zu kommen, was natürlich ganz wichtig ist, um einfach dann auch im Endeffekt hier bei ermöglichen Konsolidierung in diesem Bereich eben agieren zu können. Und das, denke ich mal, zumindest sehr vielversprechend beziehungsweise ganz interessant und zeigt aber eben auch natürlich, dass man sich zum einen davon verabschieden muss, dass wir hier wieder so eine Kurssteigerung wie im Post- oder Prä-Covid-Zeit bei Nvidia, bei Vonovia sieht, sondern dass man eher im Endeffekt von einem gemächlicheren Tempo ausgehen kann. Und wenn man sich mit Immobilienaktien also auch in den letzten Jahren mal beschäftigt, das heißt also auch gerade vor der Finanzmarktkrise, dann weiß man eigentlich, dass das so klassische solide Value-Werte sind, also keine Growth-Titel, sondern eben Value-Titel. Das gab es nämlich vorher auch schon, da gab es bereits schon im Vorfeld von eben Vonovia natürlich, beziehungsweise diesen massiven Anstieg, immer wieder Immobiliengesellschaften, die sich eben auf Spezialbereiche spezialisiert haben, also sprich Wohnimmobilien, Gewerbeimmobilien, Fabriken, Einkaufszentren und so weiter. Das Ganze ist so ein bisschen nachher abgelöst von dem REIT-Ansatz, also Real Estate Investment Trust. Und hat dann so diese klassische Immobilien-AG so ein bisschen abgelöst, aber im weitesten Sinne ist es das halt auch. Und wenn man sich da eben teilweise die Kursverläufe ansieht, dann sieht man, dass da eben eine wesentlich gemächlichere Gangart an den Tag gelegt wurde, an den Handelstag, als das, was man eben durch verwöhnterweise den doch sehr expansiven Geldpolitik gesehen hat. Aber das ist nur der Hinweis an dieser Stelle. Ich fand den Zahlen, beziehungsweise generell die Zahlenvorlage gar nicht so verkehrt. Und denke, dass man die Aktien als solides und Value-Investment durchaus mal auf der Agenda behalten kann und sich mal auch die nächste weitere Entwicklung anschauen kann. Gucken wir jetzt mal auf zwei Unternehmen. Ich habe die mal geclustert, die in der vergangenen Woche auch für Aufsehen gesorgt haben. Wir haben einmal die Steyr Motors und die Deutz Aktien jeweils mit massivsten Kurskaprierungen gesehen. Und das ist so ein bisschen auch mal der Bezug auf Teil 1. Schaffung des Sondervermögens führte einfach dazu, dass hier bei einigen Börsianern bzw. Marktteilnehmern im Oberstübchen da die Sicherungen durchgebrannt sind und die sich halt gesagt haben, na Moment mal, bezogen auf Steyr Motor zum Beispiel, die haben ja eine Kooperation mit Rheinmetall und dann nochmal einen Auftrag aus Brasilien bekommen. Und die Aktien sind buchstäblich durch die Decke gegangen, haben zeitweise sogar 1300% zugelegt. Und man darf halt nicht vergessen, Steyr Motor ist eigentlich ein, ich formuliere es mal, angeschlagenes Automobilzulieferunternehmen gewesen, was eben im Bereich der, Zulieferindustrie angesiedelt war. Da hatte sich die Beteiligungsgesellschaft Mutares mit einem wesentlichen Anteil mal vor einiger Zeit eingekauft. Jetzt sind die Aktien sozusagen wachgeküsst worden durch Spekulation, eben dass eben der Auftrag mit Rheinmetall auch bei diesem Unternehmen wieder neues Leben im Endeffekt einhauchen könnte. Und das Ganze, ich packe das mal mit Deutz zusammen, ebenfalls, dass man eben diesen Dieselmotorhersteller ebenfalls in die Kategorie Rüstungsunternehmen reingepackt hatte, wobei man ganz klar sagen muss, Deutz hat eben den Rüstungssparte oder die Rüstungssparte vor einiger Zeit verkauft, also ist eigentlich nur noch ein eigentlicher Dieselmotorenhersteller. Und was hier viele gemacht hatten, ist eben, dass man gesagt hatte, dass ja natürlich die ganzen LKWs und entsprechenden Panzer und dergleichen, der bei den Armeen oftmals mit Dieselmotoren betrieben werden und dass man jetzt da die Spekulation aufgemacht hat, dass davon zum Beispiel eine Deutz auch profitieren könnte. Und als das alles nicht mehr geholfen hat, da hat man dann eben noch gesagt, jetzt ist dann die Deutz sogar als Übernahmekandidat gehandelt worden. Rheinmetall könnte sich an Deutz interessiert zeigen. Also man merkt schon, und das ist immer für mich auch so ein Indiz, wenn sozusagen bei den anderen großen etablierten Unternehmen nichts mehr geht und man eben anfängt, in solche Gefilde reinzugehen und da wirklich mit wüsten Spekulationen um sich wirft, dann ist die Börse insgesamt, die Stimmung, das Sentiment schon eigentlich relativ erhitzt. Und das ist auch so das Fazit, was ich da mal so stehen lassen wollen würde. Man muss sich das Ganze schon auch genau ansehen. Ganz als kleines Ü-Tüpfelchen noch, dann kam nämlich auch noch die Meldung, dass Mutares in der Absicht, den Free Flow bei der Steyr Motors erhöhen zu wollen, bekannt gegeben hat, dass man sich von der Beteiligung oder nicht trennen komplett, aber zumindest mal reduzieren möchte. Und ja, das war für mich eigentlich so ein bisschen nochmal das Sahnehäubchen und die Kirsche auf der Sahne drauf, dass man also hier sieht, scheint wohl doch nicht so ganz aufgegangen zu sein. Glück für den, der diesen Momentum-Trade mitgemacht hat, aber natürlich Pech für diejenigen, die irgendwie oben bei 400 Euro eine Steier oder bei 10 oder 9 Euro eine Deutz gekauft haben. Die werden wahrscheinlich ganz schön jetzt die Daumen drücken müssen, beziehungsweise aussitzen, wenn sie das denn tun, oder beziehungsweise eben die Verluste hinnehmen müssen, wenn man entsprechend einen Stop-Loss gesetzt hat. Aber so ist im Börse auch und daraus kann man oder muss man entsprechend natürlich auch lernen. Gucken wir auf das nächste Unternehmen, die RWE. Die kam heute brandfrisch mit Zahlen, wurden auch gleich vom Markt einmal gefaltet. Wir haben sozusagen hier bei RWE eine erhöhte Renditeanforderung an neue Projekte von 8,5% gesehen. Das ist natürlich auch dahingehend wichtig, weil natürlich solche Konzerne, entsprechende Versorgungskonzerne auch darauf achten, dass natürlich entsprechende Renditen durch die Schaffung der zum Beispiel Energieerzeugungsanlagen in Form von Windkraft oder Solarenergie entsprechend dann auch dem gesteckten Ziel entsprechen und man nicht hier einfach sozusagen einfach out of the blue oder aus dem blauen Dunst heraus irgendwo Anlagen baut und dahingehend dann nachher unter den gesteckten Renditeziel liegt und von daher war das vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Also das heißt, man guckt hier schon sehr selektiver und ist entsprechend wesentlich vorsichtiger bei dem Bau. Das hat auch so ein bisschen für einen kleinen Hiccup gesorgt, deswegen sind die Aktien auch so leicht ins Minus gekommen, weil man eben nicht mehr allzu viele größere Investitionsmöglichkeiten gesehen hat, sondern hier eben eher vorsichtiger ist. Im Tagesgeschäft ist es für den Konzern relativ gut gelaufen. RWE fand ich ja sowieso schon auch als defensiven Wert aus dem DAX 40 seit einigen Jahren ja schon ganz interessant. Ich habe das damals nicht so ganz nachvollziehen können, warum die Marktteilnehmer sich so massivst von den Aktien getrennt hatten. Die Transformation weg von der Stromerzeugung durch eben Kernkraft und fossilen Brennstoffen hin zu einer nachhaltigen Energiegewinnung ist ja vollzogen worden. Und das zeigt jetzt auch das Ergebnis, bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern und Abschreibungen brach im vergangenen Jahr zwar um mehr als ein Viertel auf rund 5,7 Milliarden Euro ein, aber hier hatte man mit einem größeren Rückgang gerechnet. Das heißt, natürlich kann sich so ein Unternehmen nicht freimachen von entsprechenden wirtschaftlichen und konjunkturellen Entwicklungen. Das heißt, wenn natürlich die Konjunktur rückläufig ist, dann wird auch weniger Strom entsprechend nachgefragt und verbraucht und dann verkauft natürlich so ein Energiekonzern wie eine RWE auch entsprechend weniger Strom. Das sollte dahingehend einleuchtend sein, aber zumindest erzielt der Konzern halt wieder ordentliche Gewinne und wenn man hier eben an die Zeit zum Beispiel nach Fukushima, also 2011 zurückdenkt, da hatten die großen Stromversorgungskonzerne noch ganz, ganz andere Probleme und standen ja teilweise sogar im Feuer. Also wenn man da sich noch zurückerinnert, dann kann man sicherlich nochmal die ein oder anderen Sorgenfalten auf der Stirn auf jeden Fall bekommen. Ja, man hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt und auch nochmal eine Anhebung der Dividende auf 1,10 Euro, 10 Cent mehr als ein Jahr zuvor hat man zumindest mal jetzt entsprechend in Aussicht gestellt. Und das operative Ergebnis soll laut den Prognosen rund um den Chef Herrn Kreber auf 4,55 bis 5,15 Milliarden sinken. Also auch hier erstmal noch weitere rückläufige Entwicklungen eben durch die konjunkturelle Entwicklung natürlich auch in Europa, die dann eben auch weiterhin zumindest mal negativ auf den Konzern wirken wird. Ja. Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro aufgelegt, das ist aber weitestgehend auch schon im vergangenen Jahr bekannt gewesen, beziehungsweise auch schon vorher avisiert worden. Es soll aber bis zum zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein und demzufolge hat man also sich hier noch so ein bisschen mehr Zeit, beziehungsweise hat dazu ein Update gegeben. Ja, was wir derzeit sehen, ist, denke ich mal, eine Konsolidierung, ganz klar, weil man hier einfach jetzt gedacht hat, okay, durch neue Investitionen, durch neuen Ausbau, eben im Bereich der erneuerbaren Energien, dass dadurch dann eben auch der Gewinn größer sein würde, aber da hat man eben eine klare Absage erteilt, das heißt, die Marktteilnehmer haben dann Gewinne mitgenommen, so wie als auch waren sicherlich von der eher zurückhaltenden Investitionsneigung negativ überrascht. Gewinnmitnahmen haben wir auch bei den Aktien von Tencent heute gesehen am Donnerstag. Die kamen gestern am Mittwoch mit Zahlen. Auch hier eigentlich ein ganz ordentliches Zahlenwerk, was man gesehen hatte. Gaming und Werbegeschäft sorgte für ein zweistelliges Umsatzwachstum von 49%. Der Quartalsgewinn ist um 90% sogar angestiegen. Also durchaus ansehbare und gute Zahlen. Der Umsatz wuchs im Berichtszeitraum, also im vergangenen Quartal, um 11% auf 172,4 Milliarden Yuan. Und das im Vergleich zu 168,9, die man im Vorjahr als von Analystenseite eben in Erwartung gestellt hatte. Gerade die inländischen Spieleinnahmen, also das heißt in China, sind im vierten Quartal um 23% auf 33,2 Milliarden Yuan angestiegen. Hier hat man eben Honor of Kings als Spiel genannt, was sehr, sehr erfolgreich ist. Man hat aber auch PUBG, zum Beispiel Mobile, eben gerade im ausländischen Länder und ausländischen Segment eben als sehr vielversprechend dargestellt. Also von daher läuft zumindest mal für den Gaming-Sektor wieder. Hier hatten wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder die Problematik gehabt, dass die chinesische Regulatorik, die Regierung ja hier auch direkt durchgegriffen hatte, die Spielzeiten für Kinder und Jugendliche massiv eingeschränkt hatte, auch dafür gesorgt hatte, dass die Konzerne, die eben diese Spiele zur Verfügung stellen, eben in die Verantwortung genommen werden, dass eben die Kinder und User entsprechend nicht länger als diese eben vorgeschriebenen Spielzeiten die Spiele nutzen können. Auch die Ausgaben wurden beschränkt, dass also im Endeffekt eben diese Pay-to-Win-Ansätze stärker eingeschränkt wurden und so weiter. Das hat der Tencent auch sehr, sehr lange in den Börsenkeller getrieben, also die Aktien zumindest, und hatte jetzt aber dann zumindest mal wieder so eine Art, ja, wie soll man sagen, Erholungseffekt gezeigt. Man will auch durch KI-Modelle zukünftig noch mehr entsprechende Werbeeinnahmen erzielen, weil dann eben auf die Nutzer relevantere Werbeeinspielungen möglich sein sollen und die dann dem Unternehmen insgesamt zusätzlich nochmal Geld in die Kasse spielen. Der Gewinn, hatte ich schon gesagt, um 90% angestiegen auf 51,3 Milliarden Yuan, auch hier über den Erwartungen der Analysten von 46,03 Milliarden. Also insgesamt ein sehr, sehr solides Zahlenwerk, was man dort gesehen hat. Man hat auch schon die KI-Modelle von DeepSeek in den Messenger-Service-App Waxing entsprechend integriert, was dazu führt, dass man eben hier noch schnellere Text- und Bildbearbeitungen in 3D-Grafiken umwandeln kann und so weiter. Also der Ansatz zumindest mal vielversprechend, gerade für die Kommunikation und Messaging-App von Tencent und eben auch natürlich dann auch gerade wichtig für zukünftige Werbeeinnahmen. Was wir heute gesehen haben, eben hier Gewinnmitnahmen bei Tencent, weil die Aktien sich eigentlich in den vergangenen Monaten, Wochen ganz gut entwickelt haben. 25% plus seit Jahresbeginn lässt natürlich den einen oder anderen Beißreflex dann entsprechend lockerer werden und man nimmt dann doch mal die ein oder anderen Gewinne bzw. Chips vom Tisch und stellt sich und positioniert sich eher an die Seitenlinie. Kommen wir jetzt zum letzten Unternehmen in Teil 2, Xiaomi, ebenfalls mit Zahlen. Der Smartphone- bzw. Electronic-Device-Hersteller aus China, ja auch seit einiger Zeit im Bereich der Electronic Vehicles unterwegs, also im EV-Bereich. Man baut da sehr erfolgreich einen SUV, der momentan wie geschnitten Brot abgenommen wird. Beides wirkte bereits auch schon positiv auf die Zahlen, die man vorgelegt hat. Earnings per Share, also sprich Gewinn pro Aktie, lag bei 0,95 Renminbi. Und hier hatte man im Vorjahr noch 70 Renminbi Yuan entsprechend in Aussicht gestellt. Und das war zumindest mal wesentlich besser, als man erwartet hatte, weil die Erwartungshaltung lag bei 0,873 Renminbi im Schnitt. Und konnte dadurch halt im Endeffekt hier ganz klar aufzeigen, dass die Smartphones von Xiaomi wieder entsprechend stärker gekauft werden und vor allen Dingen, dass eben der, ich habe schon gesagt, der Electronic Vehicle Bereich, also der SUV, der eben von Xiaomi produziert wird, sehr, sehr gut läuft. Der Umsatz insgesamt lag bei 365,91 Milliarden Renminbi bzw. Yuan. Und hier hatten die Analysten mit 360,26 Milliarden gerechnet, also guten Prozent mehr. Im Vorjahr hatte Xiaomi nur 270,97 Milliarden entsprechend Renminbi erwirtschaftet und damit eigentlich eine sehr, sehr ansehnliche Umsatzsteigerung natürlich als auch Gewinnsteigerung vorgelegt. Also Xiaomi durchaus ein Unternehmen, was man mal weiter beobachten kann. Hier ist natürlich jetzt genau die Frage, wie entwickelt sich der EV-Bereich, also der Electronic Vehicle-Bereich weiter und vor allen Dingen, was für andere Modelle kommen noch und bleibt die Nachfrage nach dem bisherigen Klassiker beziehungsweise dann eben natürlich auch nach dem bisherigen Modell weiterhin ungebrochen hoch. Ja, das war es soweit von mir, Teil 2. Ich komme zu Teil 3. Da gibt es wie immer die Makro- und Mikroaussicht. Das heißt, ich schaue mir mal an, was auf der makroökonomischen Ebene und auf der mikroökonomischen Ebene in der kommenden Woche ansteht. Also bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid bei Teil 3, ich bin Andreas Lipko und in Teil 3 gibt es natürlich wie immer die makro- und mikroökonomischen Daten für die kommende Woche. Sonst hat sich ja immer Dirk hier die Ärmel hochgekrempelt, die Ärmelschoner angelegt und den Bleistift gespitzt, um entsprechend die Daten rauszusuchen. Jetzt mache ich das in dieser Form natürlich auch noch und werde entsprechend mal schauen, was in der kommenden Woche interessant sein könnte. Da gucken wir mal auf den Montag, erstmal auf der Makroebene. Da sehen wir auf jeden Fall mal aus Deutschland einige Daten im Bereich Einkaufsmanager, Indizes für das verarbeitende Gewerbe und Dienstleistungssektor, die ganz spannend sein könnten. Wir bekommen das natürlich auch für die Eurozone. Entsprechend über die Ticker laufend. Das Ganze zieht sich dann auf den Nachmittag auch in den USA weiter fort und gibt sozusagen eine Auskunft darüber, wie es eben um die Konjunktur in Europa, Deutschland und natürlich auch in den USA bestellt ist. Da würde ich zumindest mal drauf schauen. Am Dienstag gibt es dann das Sitzungsprotokoll der Bank of Japan. Finde ich immer ganz persönlich spannend, um zu sehen, wie da so das Abstimmungsverhalten war, was für Meinungen die Marktteilnehmer beziehungsweise die FED-Mitglieder beziehungsweise die Bank of Japan-Mitglieder hatten. Und das ist ganz spannend. Den IFO-Geschäftsklima-Index gibt es am Dienstag um 10 Uhr aus Deutschland und wir bekommen am Nachmittag dann am Dienstag den Immobilienpreisindex, eine Rede von John Williams aus den USA, von der amerikanischen Notenbank und ebenfalls Verbrauchervertrauen nochmal serviert am Mittwoch. Dann geht es weiter mit den Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter. Wir bekommen am Donnerstag dann die Kernausgaben fürs persönlichen Konsum, persönliche Konsumausgaben, genau, Erstanträge, Arbeitslosenunterstützung, das Bruttoinlandsprodukt aus den USA, was natürlich auch ganz spannend ist, um zu sehen, ob eben die Prognose bzw. die Aussagen von Jerome Powell eben bezüglich der amerikanischen Wirtschaft hier auch nochmal validiert wird. Das heißt also, dass wir hier wirklich eine Evidenz eben von Seiten der Bruttoinlandsprodukt sehen. Am Donnerstag geht es dann weiter mit dem Verbraucherpreisindex aus Tokio, sprich japanische Indikation. Wir bekommen das den PCE-Kerndeflator aus den USA, wo die FED ja sehr stark drauf guckt. Wir bekommen die persönlichen Einkommen. Wir haben noch das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan. Eine Rede von Herrn Bostic, ebenfalls ein FED-Mitglied. Und aus Deutschland gibt es die Arbeitslosenquote und für die Eurozone ebenfalls das Verbrauchervertrauen und den Geschäftsklimaindex. Das soweit erstmal von der Größenordnung bzw. von der makroökonomischen Ebene. Aus Deutschland gibt es noch den GfK oder das GfK-Verbrauchervertrauen, ebenfalls am Freitag. Also, sage ich mal so, von der ganz großen, schwergewichtigen Indikation wird es nächste Woche eher, zumindest von der Makroebene, nicht so interessant. Da kann man sicherlich die ein oder andere Indikation mal anschauen. Es gibt aber jetzt keine dicken Bretter, die da entsprechend gebohrt werden müssen. Gucken wir mal auf die Mikroseite und gehen mal in die Unternehmenswelt rein. Da gucken wir als erstes, sehen wir am Montag die Indus AG, die mit Zahlen vorlegen oder aufwarten wird. Die Patricia Balois kommt mit Zahlen. Wir bekommen viele Zahlen im Übrigen auch weiterhin aus China. China Resource Land wird Zahlen vorlegen. Am Dienstag die Deutsche Wohnen, gut, die ist jetzt nicht mehr, die ist ja in dem Vonovia-Konzern dabei aufzugehen. Wir bekommen jeden Optik am Dienstag mit Zahlen, Kingfisher nochmal ganz spannend. Des Weiteren Smith PLC, die vielleicht auch nicht mal ganz unspannend sind. Wir bekommen TAG Immobilien am 25. mit Zahlen. Wir bekommen die Amadeus Fire AG am 26. Aroundtown ebenfalls am 26. Das sind also viele Immobilienkonzerne, die nächste Woche melden werden. Hier nicht unbedingt jetzt um die großen Konzerne, aber natürlich mal ganz spannend, weil man hier aus vielen Bereichen, sprich Gewerbe und Wohnimmobilien, dann natürlich auch nochmal den Einblick bekommt. Wir bekommen der Bank of China Zahlen am 26. und auch von nochmal CA Immobilien, wobei das natürlich ein österreichisches Unternehmen ist, was ebenfalls ja schon übernommen wurde, beziehungsweise ja nicht mehr so die Rolle spielt. Am 26. interessant, Cintas aus den USA, Dollar Tree kommt mit Zahlen, Eckert & Ziegler am 26. Also es kommen so ein bisschen durch die kalte Küche doch nochmal die ein oder anderen Sätze, die man vielleicht gar nicht so auf der Agenda hätte, weil man gedacht hat, jetzt ist die Berichtssaison schon durch. Gerade eben auch so eine Eckert & Ziegler oder eine Cintas sind natürlich interessant. Wir bekommen die Jost-Werke am 26. mit Zahlen, Hamburger Hafen, HLA am 26. auch eine schöne Auskunft darüber, wie es eben um die Konjunktur bestellt ist, was eben für Kapazitäten, für Kapazitätauslastung der Hamburger Hafen hat, weil das natürlich auch Rückschlüsse über entsprechende Export-Import-Aktivitäten gibt. König und Bauer wird am 26. mit Zahlen kommen. Wir bekommen die Paychecks am 26. Porsche Automobil Holding SE, also sprich hier die Beteiligungsgesellschaft am 26. mitzahlen. Wir haben die Wacker Neuson SE am 26. ist ja so ein Baugerätehersteller. WashTec kommt bezahlen am 26. 1&1 AG am 27. Also hier geht es ein bisschen in die zweite Reihe. AS Kreation Tapeten, Adesso. Wir bekommen unter anderem auch die Behrensen-Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, so ein mega großes Unternehmen. Auch die CW Stiftung KGAA ebenfalls mit entsprechenden Zahlenwerk am 27. Wir bekommen die CNOOC aus China, CTS Inventum und Delticom AG, der Reifenhersteller. Dann die Formicon AG am 27. Die Ionos mit Zahlen, IVU Traffic, Jungheinrich kommt mit Zahlen, Kontron am 27. Die KSB. Auch nochmal ganz interessant, vielleicht LPKF Laser, Ludwig Beck am Rathauseck, auch eher so ein Wert aus der dritten, vierten Reihe. Wir bekommen die Manz AG, Next PSC am 27. Rhön-Klinikum, Rational PSI, Software AG, also hier wirklich Verlagerung, zweite, dritte Reihe. Ihr merkt schon, SFC Energy am 27. vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, weil auch öfters mal nachgefragt in den Marktupdate-Folgen. Softing AG kommt am 27. Die Simreis AG. Hier ein DAX 40-Wert am 27. United Internet kommt mit Zahlen am 27. Uso Software, Foslo AG am 27. Wir bekommen Walgreens Boots Alliance aus den USA, da natürlich spannend. Die sind ja momentan in Übernahmeverhandlungen bzw. Übernahmebestrebungen seitens einer Private Equity Firma, die das Unternehmen übernehmen will. Wir bekommen Westwing AG am 27. Am 28. dann am Freitag gibt es die 3U Holding, Basler, China Construction Bank, Citic Pacific, Deutsche Euroshop, auch wieder Immobilienunternehmen, Energiekontor, Fortec, Gramma, wir haben die Masterflex, die Mediclient, Orbis, OVB, PetroChina, auch ganz spannend, China hier an dieser Stelle, und wir bekommen die SecureNet Security Networks am 28.06. Bin ich auch sehr gespannt, der Autoverleiher immer wieder dadurch aufmerksam geworden, weil man ja eine relativ witzige Werbung auch zuletzt wieder rund um Friedrich Merz hier rausgegeben hatte. Auch ganz spannend, da bekommen wir Telekolumbus und die Wüstenrot-Württembergische bzw. die Biotest AG kommt am Wochenende dann. Ja, damit bin ich eigentlich schon soweit durch. Ich hätte jetzt hier beinahe schon die nächste Woche mit abgefrühstückt, aber es ist auf jeden Fall spannend. Also für diejenigen unter euch, die eher so ein bisschen in die zweite und dritte Reihe bzw. dritte und vierte Reihe abgedriftet sind in den letzten Wochen, da gibt es in der kommenden Woche dann doch ganz, ganz viele Schmankerl, die entsprechend berichten werden. Und natürlich auch für diejenigen unter euch, die in chinesischen Aktien investiert sind, also eine PetroChina oder eine CNOOC und zugleich und viele Bankenwerte werden entsprechend berichten, was vielleicht auch nochmal so ein bisschen Drive für die chinesische Börse bedeuten kann. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, dass ihr bis jetzt durchgehalten habt. Wünsche euch ein schönes Wochenende schon mal. Alles Gute, viel Erfolg beim Agieren an den Börsen. Nächste Woche, dann sind wir wieder hier im Duo vorhanden. Da wird dann Dirk aus seinem Erholungsurlaub zurück sein. Viel zu berichten müssen, hoffe ich, vielleicht auch einen neuen Fashion-Tipp parat haben. Ihr könnt gespannt sein. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.